Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Diesen Ausspruch kennen wir alle. Für viele ist die Bibel ein Buch mit 7 Siegeln. Und wie vieles aus der Bibel ist auch dieser Satz in unsere Umgangssprache eingegangen. Das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln, das verstehe ich nicht, das ist mir unbegreiflich, das ist mir zu hoch. Die Offenbarung des Johannes ist für ganz viele ein Buch mit 7 Siegeln und wird deshalb bis auf die Sendschreiben nur sehr wenig gepredigt. Unser Hauskreis müht sich gerade mit der Offenbarung des Johannes und wir sind angekommen beim Kapitel 5. Und ich lese deshalb aus Kapitel 5 die ersten 5 Verse. Wir werden sehen, dass es auch gut in das Kirchenjahr hineinpasst. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Liebe Schwestern und Brüder, der Seher Johannes schaut hinter die Kulisse. Eine himmlische Szene wird sichtbar. Johannes sieht einen Thron. Und im Zusammenhang wird deutlich, es ist der Thron Gottes. Doch nicht Gott ist in diesem Abschnitt das Entscheidende, sondern ein Buch rückt im Mittelpunkt des Interesses. Ein Buch in der Hand Gottes. Es ist innen und außen beschrieben, doch der Inhalt bleibt uns Beobachtern verborgen. Außerdem ist es versiegelt mit 7 Siegeln. Was ist das für ein geheimnisvolles Buch? Was mag in diesem Buch wohl stehen? Und die Frage im Himmel steht im Raum, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Aber es findet sich niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Der Seher Johannes ist zutiefst erschüttert. Er weint. Doch da tritt jemand auf ihn zu und tröstet ihn. Es gibt einen, der würdig ist, dieses Buch aufzutun und zu lesen. Der Löwe aus Juda oder auch die Wurzel Davids. Und alle Bibelleser werden sofort hören, 2 Messias-Titel. Eine denkwürdige Geschichte. Was bedeutet dieses Bild und was kann es uns im Zusammenhang zum Ende des Kirchenjahres sagen? Johannes beschreibt eine Vision mit den Bildern seiner Zeit. Gott erscheint ihm in der Gestalt eines Kaisers, der auf einem Thron sitzt, von zahlreichen Dienern umgeben. Gerne ließen sich die römischen Kaiser mit einer Buchrolle in der Hand darstellen. Das bedeutete Weisheit und Macht. Der König oder Kaiser gab vor, der alleinige und weise Herrscher zu sein. Auch eine Versiegelung war bei römischen Rechtsurkunden üblich. Ein Testament wurde im Beisein von 6 Zeugen aufgestellt. Alle 7 zusammen versiegelten sie dann. Und nur ein Gericht durfte das Siegel dann brechen. Und mit der Öffnung trat das Verfügte in Kraft. Offensichtlich erlebt hier Johannes also eine Amtseinführung. Eine Urkunde wird überreicht und der diese Urkunde empfängt, wird in ein Amt eingesetzt, wird mit einer Aufgabe betraut. Nur es findet sich niemand. Es findet sich niemand, der diese Aufgabe übernehmen will und kann. Und diese Tatsache lässt auf den Inhalt dieses Buches schließen. Eine Parallelstelle im Propheten Ezekiel lautet: Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle, die breitete sie vor mir aus, und sie war innen und außen beschrieben, und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Im weiteren Verlauf, im 6. Kapitel, werden dann die ersten 6 Siegel geöffnet und wir lesen von anschaulichen Bildern, von schrecklichen Ereignissen auf dieser Erde, von Gerichten Gottes. Was steht also in diesem Buch? Wir dürfen annehmen, es findet sich in diesem Buch der ewige Wille Gottes über jeden Menschen. In diesem Buch verbirgt sich der eigentliche Sinn des Kosmos und der Geschichte der Völker und aller Menschen. Und Gott sucht nach jemandem, der ihm diesen Plan ausführt. Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Wer hat das Recht und die Macht, den göttlichen Plan und den Sinn der Geschichte und der Geschicke der Völker und des Lebens der einzelnen Menschen zu erkennen und vorzutragen? Wer weiß, was in Wahrheit in der Weltgeschichte und im Leben eines einzelnen Menschen sich abspielt? Wer kennt den Willen, der alles begründet und alles vollendet? Wer weiß, was sich im Herzen eines jeden Menschen bewegt? Wer kennt die Kräfte, die ganze Völker umhertreiben? Wozu entstehen Gemeinschaften, Völker, Staaten und deren Kulturen und warum verschwinden sie dann plötzlich wieder von der Bildfläche? Wer erkennt den geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Heilsgeschichte, also der Geschichte Gottes mit uns Menschen, und der politischen Weltgeschichte? Diese Fragen stehen im Raum, alle verstummen. Niemand ist in der Lage, diese Fragen zu beantworten und diesen Plan Gottes auszuführen. Es herrscht betroffenes Schweigen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Da ist keiner und da wird keiner sein, der wirklich Grund und Ziel und Sinn des Lebens und der Geschichte begreift. Dieses Format haben weder die Engel im Himmel noch wir Menschen auf Erden und auch nicht die Mächte der Tiefe. Mein erster Gedanke: Wir wollen verstehen. Wir wollen verstehen. Wir Menschen können über Geschichte spekulieren. Wir können auch bestimmte Zusammenhänge denken, erkennen und deuten. Aber wissen, was gespielt wird, tun wir nicht. Wer vermag schlüssig das Leid zu erklären? Im persönlichen und im geschichtlichen, in der persönlichen und in der geschichtlichen Dimension. Und wir Christen haben dann zusätzlich noch die Frage: Wie hängt das zusammen mit dem, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl? Ist es denn nicht vielmehr so, dass das Weltgeschehen völlig außer Kontrolle zu geraten scheint? Wir wollen und wir müssen uns diese Fragen stellen. Denn nur dann, wenn wir das Geschehen und die Gründe eines Leides, einer Katastrophe erkennen und durchschauen, ist das Unheimliche und die Angst vor dem Unheimlichen weg. Das gilt bei allen Unglücken, bei allen Katastrophen, bei allen Dingen, die uns umhertreiben, bei Schuld, bei Versagen, bei Trennungen und so weiter. Immer wieder stellen wir uns die Frage nach dem Warum. Erst dann, wenn wir eine halbwegs schlüssige Antwort haben, können wir ja etwas dagegen unternehmen. Können wir Vorsorge treiben? Können wir uns schützen? Wir wollen doch dem Schicksal nicht blind ausgeliefert sein. Wir wollen und wir müssen die Dinge in den Griff bekommen. Das gehört zu uns Menschen, das gebietet uns unser Überlebenswille. Diese Gesetzmäßigkeit muss verstanden und gesehen werden. Nur so zum Beispiel ist ja die gesamte Forschung zu begreifen. Wir wollen hinter die Dinge schauen. Wir wollen die Ursachen bestimmter Krankheiten erkennen und damit auch versuchen zu überwinden. Wir können doch das Leid und das Elend eines AIDS-Kranken oder Krebskranken nicht einfach so hinnehmen. Nein, wir lehnen uns dagegen auf und suchen, das Übel zu beseitigen. Das soll und wird so bleiben, solange wir Menschen auf dieser Erde sind. Wir wollen verstehen. Ein zweiter Gedanke, wir begreifen wenig. Wir begreifen wenig. Dennoch gilt es festzuhalten, wir verstehen eine Menge, aber die Tiefen des Lebens und des Todes und des Leides und der Katastrophen, der Liebe und des Hasses verstehen wir nicht. Und das, was uns persönlich existenziell betrifft, verstehen wir am allerwenigsten. Ein Beispiel, wer konnte denn ahnen, was passierte, als im vergangenen Jahr die Grenzen geöffnet wurden und Hunderttausende in unser Land strömten? Ein emotionales Hoch übermannte Politik und Medien. Man sprach von syrischen Ärzten und Ingenieuren, die leicht zu integrieren seien. Als erste Probleme erkennbar wurden, sprach die Kanzlerin die berühmt gewordenen Worte: Wir schaffen das. Die Begeisterung ist nunmehr gewichen und Ernüchterung und Angst, ja teilweise Hass, hat Platz gegriffen. Unser Land ist gespalten. Viele wünschen sich den alten Zustand wieder zurück. Wäre es nicht angesichts der uns bedrängenden Probleme ratsam, einfach mal innezuhalten? Das wäre doch mal was, wenn sich die Politik eingestehen würde, wir lösen die Probleme, die ursächlich sind für die aktuellen Fluchtbewegungen, nicht. Wir sind ratlos, wir haben keine Lösung. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Liebe Gemeinde, es tut weh, sich einzugestehen, vieles nicht zu verstehen und auf viele Fragen keine Antworten zu haben. Es tut weh, die eigene Hilflosigkeit zu erkennen. Und die Flüchtlingsproblematik ist ja nur eines von vielen Problemen, die uns momentan beschäftigen. Könnte es sein, dass Politiker und nicht nur sie in der Hilflosigkeit überzeugender wären? Aber wer will sich schon eingestehen, letztlich keinen Plan zu haben, weil er ratlos ist? Er will ja wiedergewählt werden. Aber zeigen wir nicht mit den Fingern auf die Politik? Wer sein eigenes Leben betrachtet, der wird oft genug vor seiner eigenen Haustür zu kehren haben. Wie oft haben wir uns Dinge vorgenommen und selten verwirklicht? Da scheitern in unserem Land zahlreiche Ehen. Die Absicht ist dahinter nicht zu vermuten. Niemand denkt bei der Hochzeit an die Scheidung. das Versprechen vor dem Trauertag zusammenzubleiben, bis der Tod uns scheidet, ist doch ehrlich gemeint. Natürlich, was denn sonst? Aber dann kommt der Zerbruch, dann kommt das Scheitern. Jawohl, jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo er sagen muss, es ist zum Weinen. Ich komme nicht mehr klar. Ich bin am Ende. Schauen wir in unsere Gemeinde hinein. Auch hier kommen die Bemühungen, Gemeinde zu bauen und Menschen zum Glauben an Jesus zu führen, an Grenzen. Mitarbeiter gestehen sich ein, ich kann nicht mehr, ich bin ausgepowert. Wir sind nicht die Macher von Gemeinde. Wir verstehen zu wenig vom Leben. Wir wissen zu wenig vom Menschen, wir wissen auch zu wenig von Gott und von seinem Geheimnis und seiner Kraft, die gerade in den Schwachen mächtig ist. Matthias Claudius wusste noch, wir wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Wir begreifen wenig. Wenn wir das doch uns eingestehen würden, würde manches menschlicher und wir wären hörfähig für einen ganz anderen Trost. Dritter und letzter Gedanke, wir werden getröstet. Wir bekommen nicht Antwort auf alle Fragen. Wir durchschauen nicht alle Probleme. Wir kriegen auch nicht die Lösung. Aber wir werden getröstet. Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Erst der, so lehrt die Erfahrung, der weint, ist reif für den Trost. Erst wer hilflos ist, ist vorbereitet für die Hilfe. Diese Weisheit werden wir wohl alle aus unserem Leben schon erkannt haben. Aber selbst die Hilflosigkeit, die zu diesem anderen Trost führen kann, können wir nicht machen. Denn es ist ein Geschenk, die Botschaft von Jesus, dem Lamm Gottes, zu hören und zu glauben. Von ihm ist hier nämlich die Rede, von Jesus. Und genau hier liegt der Trost, der in der Geschichte der Menschheit und der Religionen ohne Beispiel ist. Nicht ein Kluger oder ein Mächtiger, nicht ein Geist oder eine Gottheit hat den Zugang zu den Tiefen der Geschichte und zu allen Rätseln der Menschen, sondern Jesus, der Gekreuzigte. Er ist am Kreuz für uns und an uns zugrunde gegangen. Er hat uns durchlitten und darum auch einen Zugang zu der Geschichte und zu uns Menschen. Jesus ist nicht ein Herr, der sich über die Geschichte erhoben hätte, sondern er ist der Knecht, der die Geschichte und die Menschen in ihrer Not und in ihrer Widersprüchlichkeit liebend getragen hat. Er ist der Herr. Er ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Hören wir genau hin. Der Trost im Elend und im Leid. Der Trost in der Schuld und bei einem bösen Gewissen. Der Trost in der Angst und in der Sehnsucht nach Leben, in den Katastrophen und dem Grauen des Sterbens, liegt allein bei Jesus. Bei Jesus, der in seinem Menschsein und in seinem Sterben an uns und an Gott zugrunde gegangen ist. Er liegt unter unserer Not und trägt uns und erträgt uns. Er ist für uns da, selbst da, wo wir gegen ihn und gegen uns sind. Er sagt sein Ja mitten in unserem Nein und mitten in einer armen Welt und Geschichte, die voll von Leid und Elend ist und bleiben wird, so viel wir uns auch mühen um Veränderung. Das ist der Trost, Jesus, dass er nicht an uns vorbeigeht, sondern in unser Leben hineinkommen will. Dieser Trost ist neu und er wird von keinem Trost dieser Welt überboten werden. Die Geschichte und unser Leben kennen Nöte und Probleme, Sünden und Abgründe, Sehnsüchte und Verzweiflungen, Umbrüche und Katastrophen. Ja, das ist so. Auch uns wird manches nicht erspart bleiben. Aus allem persönlichen Elend werden wir nicht herauskommen. Die Krankheit zum Tode steckt in einem jeden von uns. Aber ich weiß und glaube, nunmehr ist Jesus da und kommt gerne zu einem jeden, damit niemand mehr alleine sei. Also wird Gott erlösen uns gar von aller Not, vom Teufel, allem Bösen, von Trübsal, Angst und Spott, von Trauern, Weh und Klagen, von Krankheit, Schmerz und Leid, von Schwermut, Sorg und Zagen, von aller bösen Zeit. Liebe Gemeinde, von diesem Trost leben wir. Und diesen Trost wollen wir weitergeben einer trostlosen Welt. Mit diesem Trost können wir letztlich auch sterben, um ihn dann zu sehen, wie er wirklich ist. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.